made my clothes. Made my clothes. Made my clothes. Made my clothes.
Willkommen zurück bei What's in Your Wardrobe, dem Podcast, in dem wir Schranktüren öffnen und herausfinden, welche Geschichten darin hängen. Und heute geht es um eine Frau, die wahrscheinlich mehr Kleiderschränke kennt als die meisten von uns. Und nein, nicht, weil sie ständig umzieht, sondern weil irgendwann ein Teil ihres Inhalts bei ihr landet. Mein heutiger Gast ist Annette Kaplow. Sie arbeitet dort, wo die meisten von uns nicht mehr hinschauen. Dort, wo Kleidung landet, nachdem wir sie aussortiert haben und wo sich dann auch entscheidet, ja, ob ein Pullover ein zweites Leben bekommt oder ob eine Winterjacke einem Menschen in Not hilft oder ob ein Kleidungsstück ein Symbol wird, zum Symbol für unsere Wegwerfgesellschaft. Denn die Annette ist Co-Leiterin des Textilhafens der Berliner Stadtmission. Ein Ort, an dem Mode, Sozialarbeit, Inklusion, Kreislaufwirtschaft jeden Tag aufeinandertreffen. Allein 2024 gingen dort 460 Tonnen Kleidung durch die Hände ihres Teams. Also 460 Tonnen Erinnerungen, 460 Tonnen Fehlkäufe, 460 Tonnen Lieblingsstücke und ich bin mir ganz sicher 460 Tonnen Geschichten. Denn wenn jemand beantworten kann, was unser Kleiderschrank über unsere Gesellschaft verrät, dann denke ich mal, ist das Annette. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Annette, wie schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein kann. Danke für die liebe Anmoderation.
Gerne. Bevor wir über die Kleiderschränke Deutschlands oder beziehungsweise Berlins sprechen, wollen wir mal ganz kurz in dein reinschauen. Vielleicht nimm uns mal mit, welche Rolle hat denn Kleidung überhaupt in deinem Leben gespielt, bevor sie dein Beruf geworden ist?
Ja, Kleidung war für mich immer eine Sache für, wenn es darum ging, auszugehen, dass man sich einkleidet oder dass man irgendwie sich kreativ austoben kann. Und vor allen Dingen war für mich aber Kleidung in dem Sinne immer auch ein kreativer Output. Ich habe schon sehr zeitig angefangen zu nähen und habe sehr viel meiner Kleidung auch selber genäht. Und das war so ein Startschuss auch in so eine kreative Phase, sage ich mal. Und ich hatte mich auch oft gefragt, warum ich irgendwie nicht Modedesignerin geworden bin, sondern Sozialarbeiterin. Aber das hat sich jetzt mittlerweile alles sehr gut miteinander verknüpft. Und ich sag mal, von der Annette, die irgendwie 2008 ein Au-pair in den USA war und jede Woche in eine Shopping-Mall gerannt ist und ihr Au-pair-Geld da auf den Kopf für Klamotten gehauen hat, ist jetzt eine Annette geworden, die ja Kleidung ganz anders betrachtet mittlerweile.
Spannend, bemerkenswert. Habe ich schon eine These gehabt, dass es sich vielleicht ein bisschen verändert hat. Das Verhalten auch, das Konsumverhalten. Auch vielleicht, das klang interessant, die selbstgenähten Stücke. Gibt es da ein Lieblingsstück, an das du dich noch erinnerst, eins deiner Werke? Hängt vielleicht auch in deinem Schrank?
Ja, ich habe noch sehr viele Werke in meinem Schrank, weil 2017 und noch davor, aber eher 2017, bin ich auf Social Media aktiv geworden und habe festgestellt, dass es so eine sehr große DIY-Sewing-Community gibt und bin da so voll eingetaucht. Und dass es halt auch sehr viele Schnittmuster-DesignerInnen gibt, die davon leben, Schnittmuster zu produzieren und die dann halt für Menschen, vorzugsweise Frauen tatsächlich in der Häuslichkeit, so ein Angebot zu machen, dass man zu Hause selber nähen kann. Und ich war immer sehr davon angetan, besonders schöne Stoffe herauszufinden. Dann gibt es ja auch Stoffdesigner, die besonders schöne Prints rausbringen. Also das ist so eine ganz eigene Welt und ich war da total gut aufgehoben. Und zu der Zeit hatte ich auch so ein Charity-Projekt begleitet, wo Frauen mit Migrationshintergrund nähen gelernt haben. Da habe ich da die Nähgruppe angeleitet und ja, das war so tatsächlich meine Welt. Und ja, ich habe so eine ganz auffällige Bluse, die hat so eine gelbe, senfgelbe, so gelbe Farbe mit goldenen Blumen drauf und auch so in grün und also die ist sehr bunt und sehr rüchig und sehr auffällig. Ich mag die sehr gern, ja.
Ah, wenn du deinen Kleiderschrank mit 3 Hashtags beschreiben müsstest, welche wären das?
Ich würde sagen Hashtag Sustainable, Hashtag DIY und Hashtag, ich habe früher auch sehr viel Nähen ist wie Zaubern können genommen. Sowas in der Art, so, ja.
Sehr schön. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass es da auch einen Weg gibt, den du da beschritten hast, so von der Au-pair-Mall, Annette, zu heute. Aber wenn du nochmal so drauf blickst, wie kaufst du anders als früher?
Ja, ich denke, es hat sich sehr geändert, als ich mein erstes Kind bekommen habe, tatsächlich auch zu schauen, wie kann man noch nachhaltiger sein in dem Umgang auch mit den vielen Kinderklamotten, die so existieren. Und ja, ich bin aber schon auch davor in diese Richtung gegangen, dass man nicht immer alles neu kaufen muss. Und für mich war auch so, vor allen Dingen über den kreativen Prozess, ist mir klar geworden, wie lange es eigentlich dauert, ein Kleidungsstück herzustellen und wie viel Liebe man da reinstecken kann und wie viel Arbeit einfach da drin steckt. Und dass man am Ende so ein ganz wertvolles, also buchstäblich voller Wert, ein Kleidungsstück in der Hand hält und ja, sich damit auseinanderzusetzen, wie das eigentlich funktioniert und wie das entsteht. Und das hat buchstäblich, also das hat wirklich meine Gedanken zum Konsum von Kleidung verändert. Also eigentlich eher mehr so das Nähen und dann halt tatsächlich auch mit den Kindern. Da bin ich dann mehr so in diese Secondhand-Branche auch reingerutscht. Genau, ja.
Ja, spannend. Gibt es denn Sachen, die du grundsätzlich nicht mehr kaufst?
Ja, ich kaufe keine Sachen mehr bei sehr billig anbietenden Firmen, die wirklich sehr günstig Textilien produzieren, obwohl ich auch sagen muss, dass wenn ich da manchmal vorbeigehe und dann sehe ich zufällig doch irgendwie die Unterhosen, die dann, sage ich mal, gerade dem großen Kind passen könnten, dann nehme ich sie mit, wenn dann halt aber das zum Beispiel ein Öko-Label drauf ist, also ein Öko-Tag, irgendeine Zertifizierung, weil manchmal hat man bei den günstigeren Kategorien tatsächlich auch, also ich sag mal sowas wie Discounter oder so, die haben trotzdem auch zertifizierte Sachen dort liegen und die nehme ich zum Beispiel auch mit, aber ich versuche das tatsächlich zu vermeiden, zu bestimmten Billigeinrichtungen zu gehen, die halt sehr, sehr günstig verkaufen, ja.
Wir gehen mal mit dir raus aus dem Ort, dort, wo dein Schrank steht, mal raus auf die Straße. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, es gibt ja so Menschen, die schauen auf Häuser und die sehen dann Architektur oder Zuhause oder Wohnen. Was siehst du, wenn du auf Kleidung guckst?
Ich versuche, also es war schon mal ein bisschen präsenter, dass ich sehr häufig geschaut habe, was tragen Menschen denn so und woraus sind die Sachen gemacht und was für ein Stoff ist das und so. Und mittlerweile habe ich mich da ein bisschen wieder zurückgefahren, weil ich auch nicht immer gucken kann, das ist irgendwie, passt es zu demjenigen oder was sagt das jetzt über die Person aus oder so. Ja, also eigentlich, ich finde, man sieht schon immer sehr, ob Menschen sich mit ihrem Äußeren und mit der Kleidung beschäftigen und sich dabei identifizieren oder ob Menschen das eher als pragmatisch sehen. Und das fällt mir schon auf. Also ich mag das schon sehr gerne auch sehen, wenn ja, Menschen sich dabei Gedanken machen oder da auch eine Message oder eine Botschaft irgendwie übertragen. Ich sehe das. Also das fällt mir dann schon auf.
Ich habe mich einfach gefragt, um das vielleicht nochmal so ein bisschen dazu zu spitzen, wie sich eben wirklich auch ein Blick beispielsweise auf ein T-Shirt, auf eine Hose verändert, wenn man halt wirklich täglich Tonnen davon sortiert oder halt im Jahr, wie wir in meiner Anmoderation gehört haben, wie sich der Blick sozusagen darauf verändert. Wir werden ja später dazu nochmal genauer kommen. Ich habe mir so ein bisschen für diese Episode so ein ganz kleines Spiel überlegt und ich habe es genannt Textilhafen oder Tonne. Und weil uns immer super viele Fragen einfach auch aus der Community erreichen, was sozusagen das richtige Verhalten ist, wie man umgeht mit Kleidung, habe ich mir gedacht, ich suche mir mal so 3, 4, 5 Begriffe raus, Kleidungsstücke und will dir die gleich nennen und will dich bitten, dass du einfach spontan sagst, Textilhafen oder Tonne, also Mülltonne. Okay, okay. Bist du dabei?
Okay, ja klar.
Okay, los geht's. Fast Fashion Shirt von 2025.
Schwierig. Es kommt drauf an. Also wenn es dunkel ist, dann Textilhafen, weil wir es auch in die Kleiderkammer geben können. Und wenn es halt absolut No-Go ist, dann ist es schon eher was für die Tonne.
Was vielleicht ganz kurz, ich glaube, da sind ganz viele gerade HörerInnen näher ans Mikro gerutscht oder haben sich die Kopfhörer tiefer in die Ohren gestopft. Was hat die Farbe damit zu tun?
Ja, also wir sortieren ja auch am Textilhafen primär für die Obdachlosenhilfe in Berlin, für die Kleiderkammer. Und Obdachlosigkeit ist meistens unauffällig. Menschen, die auf der Straße leben, wollen einfach nicht auffallen. Sie wollen im Geschehen, im Stadtbild, sage ich mal, sich einblenden, untergehen. Und dann sind gedeckte Farben immer die bessere Wahl. Also alles das, was wir dort vor Ort sortieren, ist wirklich darauf ausgerichtet, zu schauen, passt es farblich, sind es gedeckte Farben, passt es der Jahreszeit entsprechend? Ja. Also mit einem pinken Pullover kommen wir dann nicht so weiter in der Kleiderkammer. Und deswegen nehmen wir halt zum Beispiel auch ein Fast-Fashion-T-Shirt, was halt schwarz ist oder dunkelgrün oder halt eine gedeckte Farbe hat. Das geht halt tatsächlich dann einfach auch in die Kleiderkammer. Genau.
Aus dem Recycling-Aspekt her, wäre da jetzt eine Farbe entscheidend bei dem Fast-Fashion-Shirt?
Naja, wir machen ja kein Recycling. Also deswegen, ich kann halt nur sagen, für die Themen, mit denen ich mich halt beschäftige und was ich über das Recycling weiß, ist es halt so, dass wenn du halt eine Tonne schwarze T-Shirts aus Baumwolle versuchst zu recyceln, dann bekommst du halt auch eine Faser raus, die halt dunkel ist. So, ne? Also deswegen ist es da jetzt nicht so relevant oder man macht dann einen Melange-Ton in Grau oder so. Genau.
Okay, weiter geht's.
Ja.
Designerblazer.
Textilhafen.
Kunstlederjacke.
Textilhafen.
Sneaker mit bröselnder Sohle.
Tonne.
Ausgeleierter Lieblingshoodie.
Tonne.
Kinderregenjacke.
Nicht die Tonne, andere Einrichtung.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel gibt es vom Deutschen Roten Kreuz auch noch sehr viele Kleiderkammern, die Frauen- und Kindersachen annehmen. Ja.
Okay, vielen Dank. Ja, cool. Ich glaube, wir haben schon gesehen, ein bisschen gekratzt an diesem Thema, was viel Komplexität hat. Nimm es mal wirklich ganz konkret mit auf die Reise von so einem Kleidungsstück. Ne? Wir werfen das in einen Container und fühlen uns da ziemlich gut dabei. Was passiert denn danach eigentlich?
Genau, also das Textil wird bestenfalls in einer verschlossenen Tüte, in einem Beutel in den Container geworfen und nehmen wir mal sehr gerne das Beispiel halt einfach von einem T-Shirt und das hat keine Löcher, das hat keine Flecken, das ist nicht ausgeleiert, das kann man noch gut weitergeben, so als wenn man es vielleicht auch jemandem im Freundeskreis weitergeben würde, so den Zustand sagen wir immer, möchten wir am liebsten haben. Und dann landet es bei uns in der Tonne. Gehen wir mal davon aus, wir haben ja ein paar Container in der Lehrter Straße stehen, da an der Hauptzentrale. Dann fährt unser Transportteam an diese Tonnen ran, entleert die morgens, meistens so gegen 7.30 Uhr stehen die da, machen die Tonnen leer und dann machen sie sich auch schon auf den Weg in den Textilhafen und kommen bei uns an, meistens so gegen 8.30 Uhr. Und dann werden die Sachen entladen. Die sind dann auf großen Gitterwagen und dann hat man da mehrere Tüten auf einem Gitterwagen. Wir haben auch eine Bodenwaage, da fährt das alles rüber. Wir dokumentieren das alles. Deswegen können wir ja auch so gut sichtbar machen, wie viele Sachen wir halt sammeln. So, das ist schon sehr einzigartig. Das macht auch nicht jede Organisation so. Und genau, dann haben wir so unser kleines Lager. Dann steht das da kurz zwischen. Und dann geht das weiter über in unseren vorderen Raum am Textilhafen und das sind das Sortierteam. Und da ist ein großer Tisch und zwei Kolleginnen sortieren dort die Textilien, die machen dann den Beutel auf. Und dann sehen wir dieses T-Shirt, was eingeworfen wurde und dann wird das erstmal von oben bis unten begutachtet. Dann wird geguckt, ob keine Löcher drauf sind, keine Flecken. Ja, und wenn es dann halt ein ganz normales T-Shirt ist, so wie wir das kennen, vielleicht ist es ein Baumwoll-Polyester-Gemisch, das ist vielleicht dunkel, es hat vielleicht irgendwie einen lustigen Print oder so drauf, aber solange das halt dunkel ist, landet das jetzt aktuell bei uns in der Box für die Kleiderkammer. Weil das auf unserer Liste ist und das, was jetzt im Sommer getragen wird, auch von Menschen, die auf der Straße leben und die bekommen dann dieses T-Shirt. Dieses T-Shirt ist dann sozusagen in eine Box gefallen und dann haben wir viele ehrenamtliche Helfer, auch hauptamtliche Mitarbeiter, aber auch viele Ehrenamtliche, die nehmen dann dieses T-Shirt, falten das und packen das in eine Transportkiste. Und dann kommt das Transportteam wieder, also die fahren dann entweder am nächsten Tag bei uns ran oder kommen nochmal am Nachmittag vorbei, weil sie nochmal eine Runde gefahren sind und andere Container geleert haben und nehmen dann diese Kiste quasi mit dem T-Shirt drin wieder mit und fahren zurück zur Zentrale am Hauptbahnhof an der Lehrter Straße, wo die Kleiderkammer auch ist. Und dort wird dann die Kiste mit dem T-Shirt abgegeben. Also so ist so der Lauf und da kann es dann ausgegeben werden. Hätten wir jetzt ein T-Shirt bekommen oder einen Partytop mit Pailletten, dann hätten wir anders entschieden. Dann hätten wir gesagt, das ist ein Partytop, das hat einen hervorragenden Zustand, das geht in unsere Kiezläden. Davon haben wir ja auch 4 in Berlin und das packen wir dann in eine andere Kiste rein und sagen, das ist gut vielleicht für den Kiezladen in der Malmöer Straße. Also wir sortieren auch so ein bisschen nach Stilen und Malmöer Straße zum Beispiel sammelt viel Vintage-Sachen und ja, hat da so ein bisschen die Zielgruppe. Genau, und dann würde das dort verpackt werden und dann haben wir unsere Warenrunde, die ist immer freitags und dann werden die Läden auch mit den Sachen dann beliefert. Haben wir jetzt aber ein T-Shirt dabei, was zum Beispiel, gehen wir davon aus, das ist ein Oberteil, was irgendwie aus Merino-Wolle ist. Ein hochwertiges Textil. Das hat aber Löcher. dann sagen wir, das ist trotzdem ein hochwertiger Stoff, eine Ressource, die kommt bei uns in den Materialpool. Da haben wir so ein paar Boxen bei uns am Textilhafen aufgestellt. Ich sage dazu mal wie so eine Art Lagerverkauf. Das ist ein Kiloverkauf vor Ort. Da sind Sachen drin, die sind zum Teil beschädigt oder irgendwie outdated oder ist irgendwie, ja, läuft nicht im Laden, kam als Retoure zurück. Und da sind auch ganz viele Textilien drin. Und da haben wir immer mittwochs, freitags und samstags einen Verkauf nachmittags. Und genau, das ist ein Kiloverkauf. Die Menschen kommen, gucken in die Kisten rein und dann haben wir nach Kategorien sowas wie Leder, Denim, Mix ist vor allen Dingen so, Mix ist Fast Fashion. Da würde dann vielleicht auch das Palettentop drinnen landen oder was vielleicht ein bisschen kaputt ist, wo Paletten schon abgegangen sind. Oder da ist dann, wie gesagt, der Merino-Wolle-Pullover, Long-Sleeve drinne, der vielleicht ein paar Löcher hat oder so. Und das ist aber für uns wichtig, dass wir sagen, wir sehen diese Ressource. Und die wollen wir halt bewahren, dass jemand anderes noch davon was machen kann. Wir haben ja viele Upcycling-DesignerInnen und Studierende, die zu uns kommen, die sich da halt bedienen. So, und wenn weder noch irgendeine Kategorie, also wenn das total verdreckt ist und kaputt ist, dann landet das tatsächlich im Müll, weil wir auch Müll entsorgen der Berlinerinnen und Berliner. Dann fahren wir direkt zum Gewerberecyclinghof. Dafür müssen wir bezahlen, weil wir eine GmbH sind. Also wir sind ja das Inklusionsunternehmen der Berliner Stadtmission, Kommunsi. Da gehört ja der Textilhafen dazu. Und das ist halt das, was uns so ein bisschen, ja, was unsere Arbeit auch sehr erschwert und eine große Herausforderung ist, dass wir halt die für diese Sachen auch bezahlen müssen. Dass wenn uns Müll gespendet wird, müssen wir den Müll bezahlen. Genau, und dann haben wir noch das große Thema. Das ist sozusagen das letzte Stück der Torte, wenn man sich das anschaut, dass wir, wenn wir Kindersachen, Frauensachen gespendet bekommen, die wir halt nicht verbrauchen können, die wir nicht gebrauchen können und nicht in unsere Kanäle geben können, arbeiten wir tatsächlich auch mit einem Altkleiderhändler zusammen, der uns da schon seit Jahren die Sachen auch mit abnimmt, die wir halt nicht gebrauchen können, die aber jetzt per se nicht irgendwie schlecht sind. Ja, die passen dann halt einfach nicht zu unseren Zwecken.
Und die dann dort in Verkauf gehen sozusagen über den...
Genau, der verkauft die dann halt weiter, weil er halt ein Händler ist. Genau, und das ist aber gang und gäbe gewesen in diesem Altkleiderwesen, Textilbusiness, seit schon immer eigentlich, genau. Und das ist halt für uns auch, sage ich mal, es war bisher auch immer eine Finanzierungsunterstützung unserer Sozialarbeit, die wir da ja auch vor Ort leisten.
Mhm. Genau. Ja, ich finde es spannend, weil du ja auch viele Punkte einfach auch schon aufgebracht hast, die du jetzt auch einfach durch diese Kette, ne? Ich glaube, da hilft die Transparenz total, auch wie viel Arbeit und was dahinter steckt, dort auch in eine sinnvolle Sortierung zu gehen und in Transport, ne, und Wege, da hängt ja vieles einfach dahinter, dass ich gerade da nochmal sehr bemerkt habe, was da auch wirklich Probleme macht, ne? Wie du sagst, eine Entsorgung, dann auch wirklich, also direkte Probleme entstehen ja wirklich durch, wie du gesagt hast, Müll, der letztendlich dann in diesen Containern entsorgt wird. Was glaubst du, was ist denn die häufigste Fehlannahme im Punkto Kleiderspenden?
Ja, ich glaube, die größte Fehlannahme ist, dass wir als Sozialunternehmen, sage ich mal, dass wir eine Recyclinganlage haben und dass wir waschen, reparieren und das irgendwie aufarbeiten. Und das können wir alles gar nicht leisten. Deswegen, manchmal kriegen wir so die Antwort, ja, Sie können das ja noch reparieren oder nähen Sie doch einfach den Knopf an oder so. Und dann so, wer soll denn das noch machen? Also wir haben zwar Ehrenamtliche, aber wir sind sehr hohe Personalkosten und dieses ganze System am Laufen zu halten. Und wir können oder wir schauen schon sehr genau hin, was wir noch tun können, um Sachen auch im Kreislauf zu behalten, aber wir müssen uns selber auch, sage ich mal, fast schon schützen, dass wir nicht mehr alles annehmen. Und das hat so seine Spitze letztes Jahr erreicht, auch mit der Getrenntsammlungspflicht und so, was für sehr viel Verwirrung in der Bevölkerung geführt hat und wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten mussten, dass wir eben nicht ein Recyclingunternehmen sind und wir auch nicht irgendwie die Möglichkeiten haben, im Nachhinein irgendwelche Sachen zu schreddern oder irgendwelche Matten zu machen oder so. Manchmal denken Menschen, wir haben da wirklich noch so eine große Anlage Lage hinten dran, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, nee, teile ich total. Vielleicht kennst du wirklich nochmal, weil du weißt ja, dass hier VerbraucherInnenaufklärung echt ein großes Thema da für uns ist, auch hier im Podcast. Vielleicht kannst du nochmal zwei Sätze kurz zu dieser neuen Verpflichtung nochmal sagen, getrennt sein muss ich, was du gerade angesprochen hast.
Ja, gern. Ja, also es hieß halt von Anfang an, man darf seinen, ich sag mal, kaputten Schlüppi nicht mehr in den normalen Restemüll schmeißen. Und das ist aber falsch, weil wir in Deutschland nicht die Ressourcen zur Verfügung haben für zum Beispiel ein bestehendes Recycling-System, um Kleidung wieder aufzuwerten. Also so wie wir das von dem System mit den Pfandflaschen kennen, funktioniert es für die Textilien noch nicht. Das ist aber auf EU-Ebene der Wunsch. Und das ist vor allen Dingen eingebracht worden, diese Textilstrategie, diese Getrenntsammlungspflicht sollte vor allen Dingen andere Länder dazu anregen, ihre Recyclingquote für Altkleidung oder für die Altkleidung, für die Sammlung zu steigern. Und Deutschland ist da schon mit der Marktführer. Wir sammeln schon seit den 70er Jahren extrem viel Textilien, Alttextilien durch Sammlungen und haben es aber tatsächlich verpasst, so ein bisschen die Anlagen auch zu bauen, um dann zu schauen, was machen wir eigentlich mit dem Material dann im Nachgang. Also es wurde hier der zweite Schritt vom ersten gemacht, so genau.
Das heißt, man merkt komplexe Materie einfach, wo super viele Dimensionen und auch Gesetzmäßigkeiten dort reinspielen. Ich fasse es jetzt nochmal kurz für den Endverbraucher zusammen. Bitte ergänze mich oder verbessere mich. Meinen abgeschrubbelten Boxershorts sollte ich in den Hausmüll tun, auch 2026.
Genau, so ist es, weil wir nicht weder die öffentlich-rechtlichen Anlagen, in Berlin ist das die BSR zum Beispiel, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, diese Fasern und diese Textilien irgendwie aufzuarbeiten. Also wenn man in dieser Branche arbeitet, dann ist man immer darauf aus, zu gucken, die bestmögliche Qualität an Kleidung weiter zu verwenden so, und in den Kreislauf zu bringen.
Wenn wir gleich dann noch mal ein bisschen tiefer tauchen, will ich doch noch mal irgendwie vielleicht was Skurriles von dir abholen. Was waren so die ungewöhnlichste Spende, die euch mal erreicht hat?
Also wir haben da schon sehr häufig sehr eigenartige Spenden von irgendwie, also von schon schlimmen Sachen, was so volle Windeln, so Kinderwindeln angeht. Das ist vielleicht gar nicht so lustig. Also in den Container wird anonym sehr viel Dreck reingeschmissen. Wir hatten das eine Mal, das war auch ein bisschen krass, so einen alten Koffer und dann haben wir den aufgemacht und da waren dann lauter Waldschaben drin. Das war auch irgendwie eine krasse Aktion, wenn da so lauter kleine Krabbelviecher über den Tisch laufen. Und die skurrilste Spende, naja, so eine lustige ist halt, ich weiß nicht, wenn man dann irgendwie doch so Sexspielzeug dabei hat. Oder wir hatten auch mal so große, lustige Schuhe, die, also eigentlich kriegen wir jede Woche irgendwie skurrile Sachen, die Leute irgendwie, da wird einem auch so das Ausmaß bewusst, was man alles kaufen kann. Ich bin da jedes Mal, denke ich so, jemand hat das gekauft. Es wurde produziert. Es wurden Ressourcen verbraucht. Es kann doch nicht sein, so dass das jetzt irgendwie, und das landet am Ende hier, so ein Plateau-Plastikschuh in Schwarz. Da stand, warte, ich krieg's nochmal hin, Balenciaga. Also da stand Balenciaga drauf. So sind wir jetzt alle ein bisschen gaga. Also ja, wir wissen, wo es hingehen wollte, aber totaler Fail. So.
Sehr schön, okay. Also ich denke, da ist auch immer mal ein bisschen Freude im Team.
Ja, auf jeden Fall.
Vorherrschend ja, beim Öffnen. Unboxing sozusagen 3.0 anscheinend im Container. Du hast schon was angesprochen und schon angetickert, wo ich aber weiß, dass natürlich jetzt auch viele Menschen einfach aufgrund, auch weil es ein bisschen immer mehr, aber Verhalten, aber trotzdem zunehmend in der öffentlichen Wahrnehmung kommt. Das Sprichwort ist für mich Altkleiderkrise. Ja, Annette, erklär uns das mal. Nimm uns mal mit. Das alte System der Altkleiderverwertung, warum funktioniert das nicht mehr?
Genau, also das hat schon eine große Auswirkung gehabt, als es mit dieser Getrenntsammlungspflicht losging. Und da war schon das Jahr davor quasi zu merken in der Branche, die Preise sinken, die Abnahme ist nicht mehr so hoch, das springen irgendwie Altkleiderhändler ab oder irgendwie die das verkaufen, die Abnehmer, die springen irgendwie ab. Dann gab es verschiedene Krisen und Kriege. Ne? Wir haben so Thema Ukraine, Nahost. Dann sind Containerwaren sehr viel teurer geworden. Das heißt also, alles, was irgendwie verschifft werden soll, ist durch diese besagten Kriege, wurde sehr viel Einfluss drauf genommen. Und somit ist das so sukzessive, dieses Geschäft immer teurer geworden. Und es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, die Textilien so global zu verschicken. Hinzu kommt, dass wir ein großes Aufgebot haben von Textilanbietern, die sehr billig Kleidung produzieren. Stichwort Shein, Temu, das drückt auch in den Markt. Und das sehen wir vor Ort extrem. Wir haben überhaupt nicht mehr die Qualitäten, die wir vor 3-4 Jahren noch hatten in der Kleiderspende. Wir haben jetzt die billigsten Textilien, die man sich vorstellen kann, am schlechtesten genäht, überhaupt nicht mehr haltbar, direkt produziert für die Tonne. Und das ist etwas, das so massiv den Markt beeinflusst hat, wo wir auch mittlerweile ja eigentlich nur hoffen können, dass durch verschiedene politische Strategien, Stichwort erweiterte Herstellerverantwortung, können wir auch nochmal drüber sprechen, das ist halt alles sehr komplex. Wenn man eine normale Verbraucherin, Verbraucher ist, dann tangiert einen das ja gar nicht so, ne? Dass man so denkt, ach, ich kaufe mir jetzt hier irgendwie so ein nettes Oberteil, dafür sortiere ich eins aus, das schmeiße ich beim Rotkreuz-Container rein, so, ne? Aber dass da zum Beispiel auch die Unternehmen, die dahinter stehen, die das eingesammelt haben, die großen Firmen, dass die mittlerweile auch insolvent gegangen sind. Das weiß eigentlich gar keiner. Und dass auch Menschen, wenn wir mit denen an der Tür sprechen und ich sage denen, wissen Sie, also Sie können jetzt immer noch mehr Textilien kaufen und die herbringen, aber letztendlich, das muss alles irgendwo hin. Und wir haben dafür jetzt gerade keinen Platz mehr. Also ich versuche das manchmal so ganz sensibel zurückzugeben, zu hinterfragen Sie mal Ihren Konsum. Weil ne, dieser Gedankenlauf von, ich kaufe mir jetzt was Neues und dann spende ich es halt, das funktioniert so nicht mehr. Also wir müllen uns auch immer mehr zu, ne? So den Planeten auch mit so Textilien. Und genau, das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, aber das hat halt sehr viele kleine, gliedrige so Dominosteinchen, die halt immer mehr fallen. Und ja, also im Endeffekt, ich spreche auch schon nicht mehr so das von einer Krise. Also das System ist eigentlich kollabiert, weil dann haben wir noch die Secondhand-Branche, die hängt da auch noch mit dran. So dieses, wie viel will ich eigentlich ausgeben in einem Secondhand-Shop für einen Oberteil? Ne? Und so dieses ganze Werteverständnis und das Konsumverhalten von den EndverbraucherInnen ist halt auch so ein bisschen verwaschen wurden, vor allen Dingen durch diese enorme Zunahme von so Billigtextilien.
Also ich frage mich ja auch mitunter, ja auch selbstkritisch oder generell, ob da wirklich auch nicht Secondhand ja auch dann manchmal zur Verlängerung der Fast-Fashion-Industrie wird. Ich sehe jetzt Annette da, Annette gerade nicken, das könnt ihr nicht sehen. Da gibt es viele Themenfelder, die sich aufmachen, wo vielleicht vor ein paar Jahren vielleicht auch noch Lösungsansätze in manchen Themen gesehen wurden, die jetzt Probleme sind.
Genau, also ich glaube nicht, dass es jetzt eine Lösung ist, zu sagen, wir können alles oder ich spende irgendwie alle meine Textilien oder so, oder weil wir sind auch am Ende unserer, sag ich mal, Verwertungsstrategie für solche Textilien angekommen, weil es ist sehr, sehr schwierig, wenn man ein Textil ja schon enorm billig eingekauft hat, das dann Secondhand noch billiger zu verkaufen. Und das ist so ein bisschen die Krux, wovor jetzt auch wirklich jeder Händler der oder Händlerin, die mit Secondhand irgendwie agiert, jetzt eine Lösung finden muss. Und das war schon immer schwierig. Ich habe ja den Job auch vorher fürs Deutsche Rote Kreuz gemacht und das war schon damals schwer, die Cremeware, sagt man dazu, herauszufinden und was ist noch verwertbar und wofür ist eigentlich der Konsument, die Konsumentin noch bereit, im Secondhand-Shop Geld auszugeben und dann halt gleichzeitig natürlich den sozialen Aspekt zu haben. Da ist man dann immer als gemeinnützige Organisation so ein bisschen im Vorteil gewesen, dass man sagt, ja, wir haben ja noch die Werte und wir sind so sozial und wir kümmern uns um die Projekte und deswegen musst du bei uns kaufen und nicht bei dem anderen großen gemeinnützigen Wirtschaftsunternehmen, was Secondhand-Sachen verkauft. Und aber das ist trotzdem, merkt man auch, dass durch, du siehst, ich bin da voll jetzt rein, so, ne? Da denke ich jetzt gerade an Vinted, weil Menschen wollen auch privat verkaufen und das drückt auch nochmal in den Markt rein. Also das ist ja quasi die direkte Konkurrenz auch nochmal zu der Secondhand-Branche, der gemeinnützigen Secondhand-Branche. Also man muss sich da wirklich positionieren und gucken, was ist wirklich unsere Message, unsere Botschaft? Wer sind unsere Kunden, Kundinnen und so weiter und so fort? Wie kriegen wir unser eigenes Standing in dem Bereich? Ist nicht mehr so einfach.
Ja, ich finde, du sprichst auch wirklich was an, was mich auch persönlich oder generell auch beschäftigt und auch in mancher Debatte gerade erst anfängt, Raum zu greifen, ist eben auch wirklich die Frage, die ich mir stelle, ist halt wirklich auch der Altkleidercontainer die moderne Version unseres schlechten Gewissens. Ja, und versuchen wir uns wirklich da auch Schuld dann darüber zu entledigen und Menschen, die dann auf der anderen Seite diesen Container lernen und damit umgehen wie du, die stehen dann damit da. Und ja, super komplexes Thema auf jeden Fall, was einfach auch viele Punkte aufmacht. Bin ich dir sehr dankbar, auch dass du dieses Bild auch nochmal so breit gemacht hast. Ja, du hast da auch schon eine Herstellerverantwortung etc. angesprochen. Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Wenn du eine Regelung für die Modeindustrie morgen früh einführen könntest, welche wäre das?
Ja, also ich würde ganz klar sagen, dass wir beim Design anfangen müssen, dass Textilien von vornherein oder Kleidung oder eigentlich was, egal was produziert wird, so gedacht werden muss, dass es halt im Kreislauf laufen kann. Dass wir von vornherein wissen, wenn ich das jetzt produziert habe, wird es am, wenn es sein Lebensende erreicht hat, dann kann man das und das daraus machen oder es passiert das und das. Und wenn es irgendwie, letztens habe ich so ein Video gesehen, gibt anscheinend jetzt so einen Hersteller in den USA oder so, die haben so einen Mushroom-Chip entwickelt, den schmeißt man in eine dreckige Windel rein und dann löst sich diese Plastikwindel von alleine auf. Und da dachte ich so, genau, ja, warum denn nicht? Also irgendwie muss halt was von vornherein bestimmt sein, wenn ich was produziert habe, wie es am Lebensende, was damit dann halt passieren soll. So, das wäre so eigentlich für mich die einfachste Regelung. Und dann muss drumherum das System halt ausgebaut werden für, weiß ich nicht, Decomposting-Cotton-T-Shirts oder sowas. Und die gehen dann irgendwie so in die Gartenwirtschaft als Düngemittel oder. Also da fallen mir so lauter Gehirngespinste ein, kann ich ewig drüber nachdenken. Ja.
Ja, okay, toll. Klingt eigentlich so simpel und wie es häufig ist mit diesen simplen, tollen Sachen, ist echt komplex in der Umsetzung. Wir machen trotzdem alle weiter. Annette, ich danke dir erstmal für deine Zeit und dass du hier bei uns im Podcast warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, das war What's in Your Wardrobe mit Annette Kaplow, eine Frau, die jeden Tag sieht, was passiert, wenn unsere Kaufentscheidungen den Kleiderschrank verlassen. Ja, und die uns gerade nochmal sehr schön daran erinnert hat, dass Kleidung nicht einfach verschwindet, nur weil wir sie losgeworden sind. Also bis zur nächsten Folge. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und ja, kommt gut durch den Tag oder die Nacht. Eure Maria. Who made my clothes? Made my clothes. Who made my clothes? Made my clothes.